Breitband Topic.
Andere Leute zu googeln ist mittlerweile normal. Den neuen Kollegen, die nette Freundin von der Freundin auf der Party, die interessante Nachbarin. Munter machen wir uns ans Werk und versuchen alles Mögliche über unsere Mitmenschen in Erfahrung zu bringen, was nur geht. Man könnte das natürlich auch im persönlichen Gespräch herausfinden, aber dazu fehlt uns vielleicht manchmal einfach der Mut.
Wie gut, dass es die neuen Medien gibt, denn sie veröffnen uns tatsächlich viele Möglichkeiten, anderen hinterher zu schnüffeln und dabei selbst unerkannt zu bleiben. Aber ist das eine bedrohliche Entwicklung? Macht uns das Netz zu Schnüfflern oder gar zu Stalkern? Matthias Finger mit einer Zustandsbeschreibung.
Digitales Stalking will gelernt sein. Wer stümperhaft hornalte Profilbilder liked oder gar kommentiert, outet sich als unfähig. Zu Recht. Regel Nummer 1 bei aufwendigen Recherchearbeiten in den sozialen Netzwerken: nicht von Emotionen überrumpeln lassen. Dann lassen sich so einige Infohappen zutage fördern. Alleine aus Selbstschutz. Man will ja wissen, mit wem man es zu tun hat.
Also, ich hatte ein neues WG-Zimmer und wusste dann den Namen von meinem Mitbewohner. Und dann schaue ich halt mal, wie der ausschaut. War einiges in dem Profil zu sehen.
Der war ganz süß?
Ja. Also, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Mitbewohner festgestellt, dass er heterosexuell ist anscheinend, weil er etwas nähere Bilder mit einer Frau drin hatte.
Ein paar Klicks entscheiden, ob es sich lohnt, jemanden anzubaggern oder nicht. Und auch wer selbst nichts preisgibt, hat vielleicht Verwandte oder Freunde, die gern verlinken. Über weit verzweigte Wege schürfen wir so im Netz nach Daten.
Das ist halt einfach diese normale Neugierde. Und früher hat man vielleicht sich so ein bisschen, sage ich mal, so durchgetratscht. Und heute kann man das halt für sich machen, indem man halt Wildbilder anklickt und Informationen rauszieht.
Was heißt Stalking? Also das ist ja wie so, wenn ich an eine Wohnung hingehe hier und aufs Klingelschild schaue. Und da steht eben nicht der Name, sondern da steht noch viel mehr.
Aus sicherer Entfernung etwas über andere in Erfahrung bringen, ist so ähnlich wie U-Bahn fahren ohne Fahrschein. Nicht korrekt, aber meistens geht es gut. Doch es gibt auch Fälle von institutionellem Missbrauch. Mitarbeiter von großen Tech-Firmen können auch zu exzessiven Informationssammlern mutieren. Auf Twitter machte die Sicherheitsexpertin Jackie Stokes vor kurzem auf diesen Fall aufmerksam.
Ein Sicherheitsingenieur bei Facebook hat seinen privilegierten Zugang zu Userdaten genutzt, um Frauen online zu stalken.
Der Angestellte wurde gefeuert. Facebook hat hohe Sicherheitsstandards. Allerdings reichen die wohl manchmal nicht aus. Bei Google beispielsweise dürfen Drittentwickler die Privat-E-Mails der Kunden analysieren. Beispielsweise um Filter- und Suchalgorithmen zu optimieren, schreibt das Wall Street Journal.
Der Internetgigant erlaubt hunderten externen Entwicklern, die E-Mail-Konten von Millionen Gmail-Nutzern zu durchforsten, wenn diese E-Mail-basierte Dienstleistungen wie etwa Preisvergleichsportale oder Reiseroutenplaner nutzen. Google reguliert diese Entwickler kaum.
Was keiner weiß, nicht nur Maschinen lesen mit. In kniffligen Situationen müssen Datenanalysten persönlich ran, um die E-Mails per Hand zu markieren. Die Versuchung ist groß, in privaten Daten zu stöbern. Für Firmen, aber auch für uns Nutzer. Lässt sich das überhaupt verhindern? Oder lädt die Struktur der sozialen Netzwerke dazu ein, mehr über andere erfahren zu wollen, als die vielleicht in einem Gespräch preisgeben würden? Vielleicht verführen uns die Tech-Konzerne ja regelrecht zur gegenseitigen Überwachung. Gibt es sowas wie Stalking by Design?
Sind wir schuld oder die Technik? Darüber reden wir gleich mit Tobias Matzner, Professor für Medienalgorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn.
Mal Hand aufs Herz. Jeder von uns hat sich sicher schon mal bei, in Anführung, intensiven Recherchen zu einer Person ertappt. Oder ich sag mal, wir unterstellen es jetzt hier den Hörern.
Wohlfeil, ja, ja.
Wie ist es bei dir? Hast du schon, oder?
Nee, also nicht so, dass ich tatsächlich den Begriff sorge. Das Einzige in dieser Richtung ist, ich schalte bei den Messengern immer aus, dass bei mir angezeigt wird, wann ich online bin und wann nicht.
Da haben jetzt alle hier gelacht.
Aber wenn jemand anders das anhat, dann gucke ich doch sehr genau, ob meine Nachricht schon gelesen wurde oder nicht. Aber Frau Linz, wenn Sie schon so dreist jetzt hier gerade mich anklagen, fast schon, wie ist es denn bei Ihnen?
Ich sag dir, was ich mache. Wenn ich zum Beispiel Interviewpartner habe oder irgendwie bei einer Veranstaltung Menschen interviewe, dann gucke ich vorher mir an, wie die aussehen. Also schaue mir Fotos an und so weiter. Und das kommt immer extrem gut an, weil du kannst dann auf die Menschen, wenn du sie noch nicht kennst, zugehen, weil du sie am Bild erkennst und kannst sagen, hallo und so.
Naja, Moment mal, das ist ja einfach seinen Job ordentlich machen als Moderator.
Genau, und das ist nämlich die Frage, was ist Suche, was ist intensive Suche und wo fängt Stalking an, also sozusagen Social Media Stalking.
Und das wollten wir genau wissen und wir haben gestern dazu nämlich mit einem Experten gesprochen, mit Tobias Matzner von der Universität Paderborn. Er ist Professor für Medienalgorithmik und Gesellschaft und zuerst haben wir ihn gefragt, wo denn eigentlich jetzt genau diese Grenze, über die wir hier auch besprochen haben, verläuft zwischen eben Neugierde und exzessiver Informationsbeschaffung.
Also ich würde sagen, natürlich benutzen wir manchmal den Begriff Stalking scherzhaft, aber wir haben ja schon Verständnis dafür, dass jemand mehr tut als üblich oder exzessiver. Das sind moralische oder sittliche Grenzen, also gar nicht technische Grenzen. Ich meine jetzt nicht sowas wie Hacken oder irgendwie Technik ausnutzen. Unsere Fenster sind durchsichtig, da könnte jeder reinschauen, aber normalerweise gehen wir nicht hin und drücken uns die Nase platt, ne? Und solche Normen, solche Ansichten, die gibt es auch im Internet. Und es ist zwar so, dass im Internet diese Normen vielleicht noch weniger ausgeprägt sind. Und ich würde sagen, es gibt da auch größere Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen. Aber sie sind auf jeden Fall da.
Und wo würden jetzt diese Unterschiede liegen zwischen dem, was noch normal ist und dem, was dieses Normale überschreitet?
Es gibt so eine normale Nutzung, ne? Wir gucken rum, wir schauen uns an, was Leute auf ihren Profilen haben. Und dann sind soziale Medien ja immer so gemacht, dass wir immer noch mehr zu sehen kriegen, als das, was wir eigentlich gerade suchen oder sehen wollen. Und dann guckt man mal weiter. Und das ist im Rahmen dessen normal. Das ist erstmal so gebaut. Aber wenn dann jemand sich eben festfährt, immer wieder auf dieselbe Seite geht, vielleicht sogar, und das ist jetzt auch nochmal zu unterscheiden, mit der Person Kontakt aufnimmt, immer wieder Kontakt aufnimmt, vielleicht auch nach einer Kontaktanfrage, die ignoriert wurde, weiter macht, ne? Dann geht das so langsam über so eine Grenze.
Wenn es jetzt um das Krankhafte oder Ungerechtfertigte geht, dann redet man ja auch von Cyberstalking, so ein Begriff, der sich etabliert hat. Und der hängt ja an den digitalen Medien dran. Ist jetzt dieses Phänomen des Cyberstalking etwas, was neu ist durch diese, also in unserem Alltag angekommenen, aber immer noch in der Menschheitsgeschichte relativ neuen Medien? Oder ist das einfach der digitale Ausdruck von etwas, das es eh schon immer gab?
Weder noch. Also Stalking gab es vorher schon, das ist ganz, ganz klar. Und es ist sicher so, dass Leute, die vorher auch Stalker geworden wären, jetzt das halt vielleicht auch in digitalen Medien tun, weil so interagieren wir halt nun, ne? Es ist aber schon so, dass digitale Medien haben so eine Eigenschaft, dass sie die Kontexte, in denen wir uns normalerweise so bewegen, zum Zusammenfallen bringen. Also wir sind ja normalerweise in einer Situation, die wir einigermaßen einschätzen können. Wir wissen ungefähr, was sich in der Situation gehört und nicht. Wir wissen ungefähr, wer uns da wahrnehmen kann und wer nicht, ne? Und es gehört auch zum normalen Leben dazu, dass diese sozialen Situationen unterschieden sind. Also wenn ich als Professor vor meinen Studierenden stehe, dann fänden die das total seltsam, wenn ich jetzt irgendwelche privaten Geschichten erzählen würde. Vielleicht unangenehm sogar, ne? Das heißt, das ist nicht so, dass ich da jetzt etwas lüge oder verheimliche, sondern unser Leben funktioniert ungefähr so, dass es in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Erwartungen unterteilt ist. Und diese Situationen treffen jetzt aber im Internet sehr leicht zusammen, fallen zusammen. Das heißt, mein ganzes Leben wird sozusagen plötzlich an einem Ort sehr verfügbar. Und das, finde ich, ist schon ein Unterschied im Vergleich zum Leben vorher, ne, dass wir auch gezwungen sind, so wie die sozialen Medien gerade gebaut sind, das könnte ja auch anders sein, unter einem Namen, unter einem Profil möglichst große Bereiche unseres Lebens zu vereinen. Das ist auch nicht nur ein Problem für Cyberstalking, das bringt auch viele andere Probleme aus dem Bereich Privatheitsschutz zum Beispiel mit sich, ne? Dass diese übliche Trennung, die wir gewohnt sind, an der wir unser Handeln auch ausrichten, wir handeln ja immer mit irgendeinem Publikum im Hinterkopf, implizit oder explizit, dass die zusammenfällt. Und das macht natürlich auch sowas wie Stalking einfacher.
Eben fördert diese Auflösung von Kontexten das Ausspionieren des Privatlebens, also dass es dadurch salonfähig geworden ist oder werden könnte, weil ohnehin viel mehr Informationen öffentlich sind, die vorher nicht öffentlich waren?
Es gibt da sicher eine Verschiebung dessen, wie wir uns öffentlich präsentieren und wie nicht. Es werden andere Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, aber es ist nicht so, dass die Leute plötzlich keine Sorge mehr hätten um ihre Privatsphäre. Es ist einfach nur so, dass wir uns über andere Dinge definieren, dass wir uns über andere Dinge in der Öffentlichkeit darstellen. Das hat gar nicht nur sowas mit digitalen Medien zu tun, sondern auch damit, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir sind alle irgendwie gefordert, irgendwie was ganz Besonderes, was Individuelles zu sein, und in letzter Zeit gibt es auch so ein bisschen einen Trend, das durchaus an sehr privaten, intimen Dingen festzumachen. Ne? Also ganz viele Leute posten zum Beispiel ihr Essen oder sowas. Ne? Essen war früher mal was relativ Intimes, ne? Was man im kleinen Kreis gemacht hat. Jetzt geht das in die Öffentlichkeit. Das hätte man früher auch nicht getan. Jetzt ist es so, dass ich deswegen sagen würde, wir müssen erstmal klarstellen, dass das einfach ein Wandel ist. Das ist erstmal nicht mit Spionieren oder Ausspionieren zu tun. Was ich für gefährlich finde, wäre zu sagen, wenn das so sichtbar ist und wenn das einfach irgendwo da ist, dann muss man ja damit rechnen, dass da alle möglichen Dinge damit geschehen. Weil sonst läuft man ganz leicht Gefahr, die Opfer von Stalking dann quasi die Schuld zu geben. Also die Schuld dafür zu geben, so sichtbar zu sein. Aber wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo eine gewisse Sichtbarkeit einfach üblich ist, dann müssen wir sagen, ja, das ist üblich und ganz viele Leute bewegen sich in dieser Gesellschaft, ohne übergriffig zu werden oder ohne zum Stalker zu werden. Das heißt, diese Sichtbarkeit rechtfertigt das gerade nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir hier eine Grenze ziehen können, dass sozusagen diese Verschiebung nicht irgendwie sowas wie Stalking oder Spionieren rechtfertigt.
Jetzt könnte man aber sagen, also der gesellschaftliche Wandel, der Kollaps der Kontexte ist das eine. Und das andere ist aber, dass es vielleicht Plattformen gibt, die schon so gestaltet sind, dass sie das, nennen wir es erstmal, Verfolgen einer Person vereinfachen. Also man kann sich vorstellen, Facebook zum Beispiel, wenn Facebook mitbekommt, ich bin an einer Person interessiert, dann zeigt es mir auch sofort an, wenn diese Person etwas auf der Plattform macht. Gibt es Stalking-förderndes Design oder Stalking by Design, könnte man vielleicht sogar sagen?
Also Stalking by Design, würde ich sagen, ist zu viel. Ne? Niemand wird zum Stalker nur aufgrund von Technik. Das fände ich zu hart. Aber das Zusammenfallen von Kontexten, das liegt an der Art und Weise, wie Social Media gebaut ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir sowas wie eine Klarnamenspflicht haben, dass wir auch angehalten sind, immer mehr Bereiche unseres Lebens dort abzubilden. Das müsste nicht so sein, das könnte auch anders sein. Und ein zweites Designmerkmal an Social Media, das haben Sie auch schon gesagt, ist das, dass uns immer noch was angeboten wird. Ne? Wir kriegen nicht nur was zu sehen, sondern es kommt immer mit der Suggestion, guck doch nochmal hier, guck doch nochmal da oder komm mal wieder und guck nochmal, ob was passiert ist. Und das liegt natürlich daran, dass diese Firmen mit Werbung Geld verdienen und möglichst viel Interaktion mit ihren Nutzerinnen und Nutzern generieren wollen. Und sowas kann dann natürlich schon Stalking befördern, aber ich würde auf keinen Fall sagen, hervorrufen. Gleichzeitig ist es aber gerade auch so, ich habe ja gesagt, zu diesem Kontext gehört, dass man sein Publikum so ein bisschen einschätzen kann. Ne? Man könnte Social Media zum Beispiel auch so designen, dass wir mehr mitkriegen, wer zum Beispiel unsere Seite anguckt oder wie häufig. Ne? Das gab es auch mal, das sind so Features, die aber interessanterweise, und ich weiß gar nicht genau warum, immer mehr verschwunden sind. Ne? Dass man gesehen hat, wer auf der eigenen Seite war, dass man gesehen hat, wer die Bilder angeguckt hat. Jetzt sieht man das nur noch, wenn eine Interaktion stattfindet, wenn jemand liked oder das Bild weiterleitet oder so.
Das wäre nämlich die Frage gewesen, wie man soziale Netzwerke gestalten muss unter diesem Gesichtspunkt, dass man Stalking verhindert oder dass man verhindert, dass wir zu viel von uns preisgeben oder andere dazu eingeladen werden, uns hinterher zu schnüffeln.
Also ich glaube, wenn man Stalking verhindern will, Cyberstalking verhindern will, gibt es wahrscheinlich deutlich bessere Ansatzpunkte als die Technik. Gleichwohl ist es so, dass man sagen könnte, Social Media könnte so designed sein, dass zum Beispiel dieser Kontextkollaps verhindert wird, dass man verschiedene Bereiche seines Lebens besser trennen kann. Das wäre auch weit über Cyberstalking hinaus relevant, um zum Beispiel besseren Privatheitsschutz zu ermöglichen. Man könnte sagen, man könnte solche Features einführen, dass ich sehen kann, besser sehen kann, wer irgendwie meine Seite besucht, dass ich vielleicht auch ein Signal kriege, wenn jemand besonders häufig kommt. Das kann ja auch so interessant sein. Also es kann ja nicht nur ein Stalker sein, es kann auch jemand sein, was ich ganz toll finde oder so. Aber ich würde gleichwohl immer davor warnen, in der Technik irgendwie eine Lösung zu suchen. Ne? Weil ich glaube, Technik ist nicht der Grund. Technik ist vielleicht ein Faktor, der gewisse Dinge leichter macht oder befördert, aber nicht hervorruft. Und deswegen kann Technik auch selten die Lösung sein für solche Probleme. Deswegen wäre auch die Frage, ob man die Technik zum Beispiel einbetten muss. Ob man sagt, es muss sowas geben wie Anlaufstellen. Ne? Es muss Aufklärung geben über die Möglichkeiten, dass sowas passiert. Dass ich sichtbar werde und dass ich aber auch sichtbar werden kann und dass das nicht rechtfertigt, dass irgendjemand mich irgendwie in einer Art und Weise behandelt oder belästigt, wie ich das nicht will. Es könnte Beschwerdemechanismen geben. Ne? All das sind keine direkten technischen Lösungen, aber doch durchaus Dinge, die angeboten werden könnten, die man vielleicht auch verlangen könnte und die, glaube ich, jetzt, wenn es um den Bereich Cyberstalking geht, wahrscheinlich deutlich effektiver wären.
Jetzt haben wir die ganze Zeit hier drüber gesprochen, dass also Nutzerinnen und Nutzer untereinander sich möglicherweise stalken oder nicht. Jetzt gibt es aber auch noch ein Machtgefälle, nämlich Menschen, die für so eine Plattform arbeiten und einen viel tieferen Einblick haben in die, also potenziellen Einblick in die Leben oder digitalen Leben der Nutzerinnen und Nutzer. Und dann kommt es ja auch immer wieder zu Geschichten. Also bei Facebook soll es passiert sein, dass ein Mitarbeiter Frauen hinterhergestellt hat. Mhm. Ist das ein Machtmissbrauch, der da passiert, oder wie würden Sie das einordnen?
Ein Machtgefälle ist da, ja, ganz klar. Also solche Fälle zeigen, welche enorme Macht in diesen Technologiefirmen anfällt durch die Verfügbarkeit von so viel Daten. Also erstmal kann man natürlich fragen, wer in dieser Firma muss den Zugang zu diesen Daten haben, aber ein paar Leute müssen ihn tatsächlich haben, zum Beispiel wenn sie um die Sicherheit dieser Daten bemüht sind. Dann muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, die diesen Zugang brauchen, müssen sehr sorgfältig ausgewählt werden. Die müssen vielleicht auch nochmal im Hinblick auf dieses Missbrauchspotenzial und nicht nur im Hinblick auf ihre technischen Fähigkeiten oder so ausgewählt werden. Und man müsste vielleicht auch fragen, ob es da irgendwelche Aufsicht geben muss, intern oder extern, um dieses Machtgefälle irgendwie einzudämmen. Weil das ist da auf jeden Fall.
Technik kann das Problem von Stalking nicht lösen. Vielmehr müssen wir als Gesellschaft und die Tech-Companies Acht darauf geben, dass wir moralische Grenzen nicht überschreiten, sagt Tobias Matzner, Professor für Medienalgorithmen und Gesellschaft an der Universität Paderborn. Wir danken für das Gespräch.